Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen zu dem ersten Klartext im neuen Jahr. Ein Jahr, das traurig angefangen hat mit der Brandkatastrophe von Comontana, wo in der ersten Stunde von dem neuen Jahr 40 junge Menschen das Leben gekostet hat. Viel ist in den letzten zwei Wochen über kollektive Trauer geredet worden. Und darum habe ich gedacht, es ist vielleicht gut, wenn ich das Klartextjahr mit dem Thema anfange und mit einer Frau, die sich sehr gut auskennt mit dem Thema Trauer. Willkommen im Klartext, Fernanda Vitello.
Danke vielmals für die Einladung. Danke.
Sehr gerne, schön seid ihr da. Fernanda Vitello, ihr seid Trauerexpertin beruflich. Wir werden gerade noch mehr herausfinden, was das bedeutet. Ich werde euch aber den auch noch näher vorstellen. Zuerst aber ganz am Anfang, ich fange die Sendung immer gleich an, die ist ja Klartext. Wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Ja, eben gerade zum Thema Tod, Abschied nehmen, Trauer, ist es wichtig, dass wir in der Gesellschaft über das reden, über das Thema, dass das nicht tabu bleibt. Gut, im Moment ist es so, dass es ein sehr grosses Thema ist, aber die Frage ist, wie wird es in einem halben Jahr, in einem Jahr sein? Und das zählt immer bei jedem Trauerfall. Ja. Wie lange darf man und will man darüber reden?
Und auch wie lange trauert man überhaupt, oder?
Ja, das gibt's ist auch...
Über das reden wir dann sicher.
Genau, das ist auch eine wichtige Frage, genau.
Ja. Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1965 in Biel auf die Welt gekommen, ein Kind von sizilianischen Eltern. Ihr habt in Biel die Schule besucht, ihr habt Psychologie studiert mit dem Nebenfach, mit den Nebenfächern Pädagogik und Psychopathologie. Ihr habt ein Zertifikat als Godplay-Erzählerin. Vielleicht können wir da auch noch reden, was das ist. Ihr habt verschiedene Weiterbildungen gemacht, Abschiedsritual, Trauerbegleitung. Ihr seid auch selbstständig tätig, macht das also als Beruf. Ihr seid seit Herbst 2019 Co-Leiterin von Trauergruppen. Ihr habt auch Ausbildungen gemacht für Katechetinnen und Katecheten, also Leute, die Religionsunterricht geben im katholischen Glauben. Ihr habt zwei erwachsene Töchter und lebt in Biel. Habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen?
Nein, ist alles gut. Ist also, ausser, dass ich noch, noch einen Mann habe.
Einen Mann das, mit zwei Töchtern. Das ist wichtig. Genau. Ihr lebt mit eurem Mann zu Biel, ja, genau. Und ihr habt zwei erwachsene Töchter. Ich finde es schön, dass ihr das jetzt noch gesagt habt. Gehört nämlich dazu,
ist das etwas ist Wichtiges. Für mich ganz ein wichtiger Teil von meinem Leben.
Ja. Eine Stütze.
Ja, also eine gegenseitige Stütze.
Reden wir doch vom ganz Aktuellen, Fernanda Vitello. Viele Menschen sind sehr betroffen ins neue Jahr gestartet, in der Schweiz, aber auch international. Es hat viel Traurigkeit, viel Trauer gegeben wegen dieser Tragödie, dieser Katastrophen in Comontana. Wir reden hier von einer nationalen Tragödie. Aber meine Frage ist, gibt es so etwas wie eine, oder man hat das viel gehört, kollektive Trauer? Gibt es das überhaupt?
Ja, das habe ich mich auch gefragt im Vorfeld von dieser Sendung. Also ich denke, es ist man muss ein überlegen, was die Begriffe bedeuten. Was heisst kollektiv? Das heisst miteinander. Und Trauer kommt auch darauf an, wie man das definiert. Also ich denke, es gibt verschiedene Arten von Trauer. Mhm. Und wenn es jetzt zum Beispiel so Gedenkfeiern gibt oder Leute, die zusammenstehen, dann ist das auch etwas Kollektives, eine kollektive Anteilnahme, die sehr wichtig ist. Aber wie dann nachher die einzelnen Trauern, das ist unterschiedlich. Und darum, ist es noch zwar ein guter Begriff, aber gleich...
Vielleicht zu wenig differenziert.
Es ist zu wenig differenziert, genau.
Und ist es nicht auch so, ich habe das mal irgendwo gelesen und das hat mir noch Eindruck gemacht, dass wenn man... Traurig ist zum Beispiel eine Beerdigung, wo man nicht unmittelbar betroffen ist. Man geht zum Beispiel einen fernen Bekannten oder einen Verwandten ist gestorben und man geht an die Beerdigung. Und oft muss man ja gleich rennen.
Genau.
Dass es eben oft so ist, dass man nicht unbedingt rennt, das klingt jetzt brutal, weil die Person gestorben ist, sondern weil man vielleicht sich erinnert an eigene Verluste. Oder weil man sich wie vorstellt, wie das ist, wenn ich jetzt die Person hätte. Quasi verloren.
Ja, genau. Ihr sagt ganz etwas Wichtiges. Es ist jedes Mal, wenn wir etwas Trauriges hören, dann tut das in uns etwas wachrufen, an ein Ereignis, das man mal gehabt hat. Und dann ist man traurig. Und es ist eigentlich nicht nur, also schon ist es traurig, dass man an dieser Beerdigung ist, aber es ist vor allem die eigene Trauer, wo, so eine alte Trauer, die wieder raufkommt.
Ja.
Und das ist, ja, das ist eben noch häufig so an den Beerdigungen.
Und oft ist es ja so, dass man traurig ist, jetzt geht bei Grand Montana alle Leute, die Kinder haben, oder?
Genau.
Die sich vorstellen, das hätte mein Kind können sein.
Genau, und das ist auch noch wie doppelt traurig, weil eben so viele junge Menschen, wo man das Gefühl hat, das darf, ist nicht natürlich. Eigentlich sterben sollten zuerst die Alten sterben und dann die Jungen. Mhm. Die haben noch ein Leben vor sich. Und das, ja, aber das Leben ist leider so, dass es, also gut, das ist jetzt wirklich ein tragischer Unfall, aber das Leben ist nicht so schön zirkular.
Tut sich nicht immer den Naturgesetzen
oder unseren Wünschen von unseren Menschen beugen, sondern ja, und das ist tragisch, wenn junge Leute sterben, das nimmt einem wirklich her.
Ja.
Ja.
Jetzt hat es ja viel Gedenkanlässe gegeben, auch eben die nationale Schweigeminute oder auch diese Bahnführer, die die Lokomotiven pfiffen und so, oder auch die Gottesdienste. Wie fest hilft das den Angehörigen, wenn sie merken, dass so viele Leute an einem bestimmten Zeitpunkt an sie denken? Hilft das überhaupt?
Ja, also ich denke, das ist sehr ein starkes Zeichen. Das hilft, einfach zu merken, wir werden gesehen. Und wir werden auf eine Art verstanden, dass sie jetzt so in einer schweren Lage sind. Und klar, also die Trauer ist wegen dem nicht weggenommen und das Schicksal ist, es macht nichts ungeschehen. Aber zu wissen, da hat es Leute, die auch nur eine Minute aber an uns denken, es gibt ganz viel Kraft auch auf eine Art. Ja.
Das merkt man ja selber, wenn man einen Verlust hat und plötzlich kommen zum Beispiel Leute an die Beerdigung, die man schon lange nicht mehr sieht, die einem denken, oder?
Genau. Ja, oder auch jetzt ganz konkret bei meiner Mami, wenn ich ihr sage, du, die und die Person schickt dir ganz viele Grüße und fragt, wie es dir geht, da gibt es so einen Moment von so ein kleines Lächeln und das tut einfach gut, zu wissen, hey, ich bin nicht alleine. Es gibt so einen bekannten Satz, den möchte ich jetzt gleich gerade schon jetzt sagen, vom bekannten Trauerforscher Yorgos Kanakakis, der sagt, die Trauer ist eine anspruchsvolle Dame. Sie will gehört, gesehen, verstanden werden. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht nur meine eigene Trauer, sondern Trauernde, denen geht es besser, wenn man sie sieht und mit ihnen über das auch redet.
Ja. Es ist ja auch jetzt in der letzten Zeit, habe ich ein paar Texte gelesen, die so ein bisschen insinuiert haben, wie die Schuldfrage haben umgekehrt und wie ich gesagt, ja, also, was macht denn ein 14-Jähriges in einer Bar? Was macht denn ein 16-Jähriges? Und das sieht man ja oft auch bei schweren Gewaltverbrechen zum Beispiel, oder? Dass man wie das fast nicht aushaltet und darum wie ein Schuldiger und wie die Schuld quasi auf das Opfer tut, weil man es fast nicht aushalten kann, dass es so eine Ohnmacht da ist.
Genau.
Hat man jetzt auch wieder gesehen.
Genau, und wichtig ist für mich, einfach alle die Bestrebungen einfach herauszufinden, was ist da passiert, was ist falsch gelaufen, was muss man unbedingt besser machen. Und zwar jetzt nicht nur in Grand Montana, sondern an vielen anderen Orten auch, oder überall. Dass man einfach daraus lernt, das ist wichtig.
Wie viel hilft es eigentlich Trauernden, wenn sie so viel wie möglich wissen über einen Verlust? Also zum Beispiel, wenn jemand ein Familienangehöriger verliert, dass der Arzt dem ganz genau sagt, was passiert ist und warum dass die Person ist gestorben. Wie fest ins Detail soll man da gehen?
Ja, also ich denke, das ist einerseits abhängig auch von den Leuten. Aber es gibt Leute, die wollen das wissen. Und ich denke, es ist berechtigt, diese Informationen auch zu geben, wenn es das gewünscht ist, weil dann kann man es wie einordnen. Also die Leute brauchen das. Und dass es wie auch, wie soll ich sagen, wie auch, dass man es nachher abschliessen kann, auf eine Art. Also einfach diesen Teil abschliessen. Und nicht noch, immer noch das Gefühl hat, ja, aber eigentlich hat man noch das so und warum nicht das? Ja. Aber auch da würde ich ganz gut hören, wollen die Leute wirklich alles wissen. Aber meistens ist es schon so, dass man es möchte wissen. Und dann ist es auch wichtig, dass man die Informationen überkommt.
Und wie wichtig ist es, der Verstorbene oder der verstorbene Mensch noch mal zu sehen, um können, zu trauern und vielleicht dann irgendeine schon mal können, die Trauer zu überwinden?
Das ist eigentlich auch wichtig, aber es ist halt schon so, jetzt bei Grand Montana, dass sie natürlich, ja, das ist sicher nichts Schönes gewesen, zum Anschauen. Mhm. Und dann muss man dort auch wirklich gut abwägen, was soll man wirklich zeigen, was ist wirklich zumutbar, weil das ist der letzte Eindruck, oder? Und zum Beispiel, wenn man jetzt, es kann auch schon nur helfen, wenn zum Beispiel die Hand zum Beispiel oder ein Fuß noch einigermassen schön ausgeht, dass man den noch sehen kann und anlängen. Und wenn es wirklich gar nicht möglich ist, dass man wenigstens noch in Sarg etwas reinlegen kann. Irgendwie das Lieblingstier oder einfach, es ist wie ein Liebesdienst, wo man noch, das ist noch wie das Letzte, was man noch machen kann. Mhm. Und das ist ganz hilfreich, für nachher können Abschied zu nehmen.
Ja.
Weil das ist ja, bei diesen Menschen, die verschollen, wo man nie den Körper findet, das ist wirklich schlimm.
Ja.
Das kann man wie nicht abschliessen.
Oder Leute, die vielleicht sie entführt wurden.
Genau, ja, genau. Ja.
So Ritual, ihr habt jetzt gesagt, zum Beispiel das Lieblingsblüstierli jemandem noch ins Arg tun oder sonst Ritual.
Oder einen Brief schreiben, zum ja. Beispiel und den noch reinlegen.
Genau. Ist das auch Part of dem, was ihr macht in der Trauerbegleitung, dass ihr so Ideen gebt, zum Beispiel Leute, die trauern?
Also in meiner Aufgabe als Trauerbegleiterin, da sind meistens die Leute schon verstorben.
Mhm.
Also manchmal erlebe ich, dass wenn zum Beispiel noch die verstorbene Person kremiert wird, wenn das noch nicht passiert ist, dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, ihr könnt im Fall dann noch einen letzten Wunsch oder einen letzten Gruß könnt ihr noch reinlegen. Also wenn die Kremation noch nicht vorbei ist.
Mhm.
Aber auch das, ich habe das wie, ist einfach ein Tipp, den ich geben kann. Personen selber, die Angehörigen selber müssen entscheiden, was für sie stimmt.
Ja.
Also das ist total wichtig. Ich kann nur Ideen geben und in dem Sinn, darum bin ich Trauerbegleiterin, also ich begleite. Ich tue nicht entscheiden. Ich tue eigentlich mit den Leuten zusammen herausfinden, aber sie tun nachher entscheiden, was sie für sie stimmt.
Ja.
Und da gibt es wie keine Regeln.
Reden wir doch gerade noch über das, was ihr eben macht als Trauerbegleiterin. Wir sind aber schon beim ersten Lied, das ihr habt mitgenommen. Ich sage ja, meine Gäste sollen drei Lieder mitnehmen, die etwas bedeutet, was sie etwas dazu können sagen. Das erste Lied ist von Silbermond, in meiner Erinnerung. Warum das Lied?
Das beschreibt eben sehr schön die Situation von, ich habe jemanden verloren und ich bin so alleine und irgendwie bin ich verloren. Aber gleich, ich weiss, du bist bei mir, du bist in meiner Erinnerung. Also es ist so, ist beides. Man fühlt sich so alleine, aber gleich auch begleitet. Und das finde ich, ist sehr schön in diesem Lied, wie das ausdrückt.
Auf einmal stehe ich hier allein, hier im März 2003. Und es war viel zu zeitig. Es war viel zu zeitig. Und ich hab noch zu dir gesagt, wie immer bis zum nächsten Mal. Und es war viel zu zeitig. Viel zu zeitig. Ich höre sie sagen, jetzt hast du's geschafft. Bist jetzt an einem besseren Platz. Meine Ohren verstehen das. Doch das Herz sagt, es fehlt was. Mit jedem Tag, der vergeht, lebst du weiter in meiner Erinnerung. Hab all die Bilder mit dir gespeichert in meiner Erinnerung. Alles endlich, alles verglüht, geht so schnell, ehe du dich versiehst. Ich hab dich hier, ich trag dich bei mir in meiner Erinnerung. Von deiner kleinen Madame aus Frankreich, hier warten wir hin zusammen. Du hast gesagt, ich nehme dich mit, wenn du groß genug bist. Jetzt stehe ich hier und frage mich, würdest du unsere Lieder feiern, wärst du stolz auf mich? Was mich sehen, verrätst du mir, was bleibt übrig von einer Lebenszeit. Mit jedem Tag, der vergeht, lebst du weiter in meiner Erinnerung. Hab all die Bilder mit dir gespeichert in meiner Erinnerung. Alles endlich, alles verendet, geht so schnell, ehe du dich versiehst. Ich hab dich hier, ich trag dich bei mir. Übrig von der Lebenszeit. In meiner Erinnerung. Alles endlich, alles verendet. Geht so schnell, ehe du dich versiehst. Ich hab dich hier, ich trag dich bei mir.
Willkommen zurück beim Klartext, dem Aschur-Talk. Heute mit der Trauerbegleiterin, mit der Fernanda Vitello. Frau Vitello, was versteht man unter, ihr habt zwar vor dem Lied schon gesagt, eben, ihr begleitet die Leute, ihr dürft nicht entscheiden, aber was macht eigentlich eine Trauerbegleiterin konkret? Also kann man euch anrufen, wenn man einen Verlust hat, dann tut ihr jemanden begleiten in der Trauer?
Ja, man kann mir anrufen, mir schreiben. Und ich frage nachher, genauer, um was es da geht, was man gerne möchte wie verarbeiten, welchen Punkt genau anschauen. Und das ist eben auch immer die Person, die das dann mir mitteilt. Und einerseits geht es eben darum, dass ich zum Beispiel während einer Trauerbegleitung kann man verschiedene Rituale machen, um etwas zum Beispiel loszulassen. Aber es geht auch darum, dass ich den Leuten probieren zu zeigen, oder dass sie verstehen, was mit ihnen passiert. Und das Trauern, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der geht lang.
Ja.
Das ist ein langer Prozess und es ist eigentlich nicht definiert, wie lang das geht.
Also gibt es nicht eine Frist, wo man müsste sagen, du, also jetzt bist du schon so lange am Trauern, jetzt solltest du mal irgendeinen Schritt weiter
machen. Also das ist eben das, was wir in der Gesellschaft etwa die hören. Zum Beispiel, ja, aber das ist jetzt 6 Monate her und wieso geht es mir noch nicht besser beim Arbeiten? Oder du, jetzt ist doch dein Mann schon 2 Jahre tot, also willst du nicht etwa mal tanzen?
Oh.
Es ist eben die Trauer, das ist eigentlich ein Ausdruck von Liebe. Also etwas oder jemand, den ich gerne habe und die Person stirbt, die tue ich betrauern, weil ich sie eben gerne hatte. Und wenn ich sie nicht gerne hatte, dann ist es mir auch gleich, dann muss ich auch nicht trauern.
Mhm.
Und ich muss wieder lernen, dass das Leben, ich lebe weiter. Und das geht aber anders weiter. Es ist plötzlich einfach alles anders, weil die Person nicht mehr da ist. Ob jetzt mein Kind ist, mein Mann oder die Mutter, der Vater, wer auch immer. Es ist einfach anders. Und das muss man wie neu lernen.
Warum ist die Gesellschaft so ein bisschen ungeduldig mit Trauernden? Warum ist es so schwierig für uns, dass wir das akzeptieren, dass jetzt jemand halt nach 3 oder 4 Jahren immer noch regelmässig traurig ist, ja, wegen einem Tod?
Ja, ich denke, wir sind halt eine Gesellschaft, wo wir müssen funktionieren, eine Leistungsgesellschaft. Und ein bisschen weit funktioniert man ja auch, wenn man in Trauer ist. Und das ist ja auch gut. Aber es ist eben nicht gut, das zu fest zu verdrängen und immer wieder aufzuschieben oder zu lang aufzuschieben. Ja, und wenn wir halt müssen funktionieren, ich glaube, das ist der Ausdruck von unserer heutigen Gesellschaft, dass wir einfach müssen liefern und so ein bisschen halbe Maschinen müssen sein. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil wir sind ja eben Menschen mit Gefühl, mit Emotionen, die mit uns einfach auch tun, wo die kommen einfach bei uns allen. Die Gefühle können wir können sie probieren, nachher mit denen umzugehen. Also wir müssen lernen, mit denen umzugehen. Aber die kommen einfach. Ja. Und bei Trauernden, das kann einem einfach zumindest beim Einkaufen oder im Zug, kann einem das einfach wie eine Welle über Männer, über Frauen einfach über einem kommen. Und das kann man nicht kontrollieren.
Ja, man kann einfach lernen, damit umzugehen.
Man muss lernen, mit dem umzugehen, genau.
Es gibt so die Trauerphasen. Gibt es die wirklich, so die verschiedenen Trauerphasen?
Nein, es ist, also, das hat man früher von den Trauerphasen geredet und das tut so ein bisschen implizieren, ja, jetzt kommt zuerst die Phase und nachher die und
irgendwann ist man hässig und dann ist man resigniert.
Und ja, oder man, irgendwann nimmt man es an und nachher tut man sich damit anfreunden und nachher impliziert das mit der Phase, dass es dann mal vorbei ist. Und das ist aber nicht so, es ist eben nicht vorbei. Also Trauernde erleben immer wieder, aber was im Trauerprozess möglich ist, wenn man den Trauerprozess wirklich durchgeht und ein bisschen, also mit dem arbeitet, ist es so, dass die Trauer sich wandelt. Ja. Aber die Trauer, die bleibt. Um zurückzukommen auf das Bild von der Liebe. Also wenn ich 50, 60 Jahre mit einem Menschen bin verheiratet gewesen, mit einem Mann oder mit einer Frau, und dann stirbt die Person, dann bin ich traurig. Und wieso sollte ich nach 3 Jahren nicht mehr traurig sein? Ich habe doch 60 Jahre mit dieser Person zusammen gelebt. Also das ist so, einfach das, ja, das muss nicht vorbeigehen. Ein anderes Bild, wo das ein bisschen zeigt, dass man lehrt, also in einer Trauerbegleitung oder in einem Trauerprozess, lehrt man mit der Trauer zu leben. Das ist das Ziel. Also jemand, der zu mir kommt oder in eine andere Trauerbegleitung, wir nehmen den Leuten nicht die Trauer weg. Sondern
es
wir
geht
lernen,
nicht darum zu heilen.
Nein, weil das ist auch keine Krankheit. Es ist keine Krankheit, Trauer, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich eine uns Menschen angeborene natürliche Reaktion. Das ist etwas Angeborenes. Es ist ganz normal. Und wir haben es eben verlernt, also das zu leben.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Trauer?
Ja, es gibt Unterschiede. Also es gibt, man sagt, also es gibt auch Bücher, die heissen «Männer trauern anders». Also jeder Mensch trauert anders. Also es gibt auch da keine Regeln. Aber es ist häufig so, dass Männer nicht in erster Linie über das Gespräch erreichbar sind, wenn es um Trauerbegleitung geht. Wir Frauen tendieren eher, also wir reden halt auch gerne reden und erklären und über unsere Gefühle reden, das können wir gut. Vielleicht auch mal fast zu gut. Und Männer, es gibt auch Männer, die gerne über ihre Gefühle reden, aber meistens, aber es gibt auch die anderen, die einfach lieber über die Handlung oder über den Sport oder über das Wandern oder wenn man mit ihnen geht, wandern oder mit ihnen irgendetwas am Werken oder bei einem Bier irgendwie am Stammtisch. Aber nicht als erstes, wie geht es dir, sondern vielleicht im Verlauf vom Oben. Es ist einfach wie anders, aber auf jeden Fall trauern die Männer auch.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist also nicht, und Trauer heisst nicht in erster Linie grennen. Grennen ist ein Ausdruck von Trauer.
Was gibt es denn noch für Ausdrücke?
Ja, da gibt es ganze Haufen, dass eben die ganze Palette an Gefühlen. Das kann Wut sein, das kann Aggression sein, das kann sich zurückziehen sein, einsam sein, also neidisch sein, also wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch so aufzähle, aber es ist eine ganze, ganze Palette von Gefühlen. Also, und wenn jemand nicht grennt, zum Beispiel an einer Beerdigung oder so, das heisst noch lange nicht, dass die Person nicht trauert.
Jetzt haben wir über Unterschiede bei den Geschlechtern geredet, was Trauer anbelangt, aber es gibt ja auch einen Unterschied in der Kultur oder in den Mentalitäten, also kulturelle Unterschiede. Und ihr habt euch damit befasst, auch im Rahmen von euren Ausbildungen. Vielleicht noch sagen, das ist vielleicht auch persönlich prägt. Ihr seid, wie gesagt, Kind von sizilianischen Einwanderern. Wie tun denn andere Nationalitäten anders trauern? Also wie tun zum Beispiel die Italiener, sind die so anders im Trauern als die Schweizer?
Ja, das ist jetzt noch schwierig. Also, ich glaube, heute ist es glaube nicht mehr grosser Unterschied. Also wenn in Italien jetzt jemand stirbt, also jetzt Verwandte oder so, da ist, stirbt man, also da verstirbt eine Person zum Beispiel am Montag und spätestens am Mittwoch ist Beerdigung. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell, ja, heutzutage. Früher, also als ich noch Kind war, haben meine Eltern erzählt, wie es in Sizilien früher war und auch nicht nur in Sizilien, sondern auch
im ganzen Mittelmeerraum.
Im ganzen Mittelmeerraum, Türkei, Griechenland, eben, wo der Yorgos Kanakakis herkommt, haben sie erzählt, ja, wenn dort verstorben ist, ist einfach mal die Person aufgebahrt worden, 2-3 Tage. Und nachher sind die Klageweiber gekommen. Sogenannte, genau, Klageweiber, die haben gerannt. Und das ist eigentlich wie stellvertretend. Und die tun so klagen und rennen und ja, einfach so, wie sie das machen. Und das ist auch wie ein Ritual. Und das hat eigentlich die Funktion, dass es die Emotionen herholt von den Angehörigen. Genau. Weil das eben noch, ist eben schon noch wichtig, dass die Emotionen möglichst kommen. Dass man nicht so erstarrt innerlich. Also eben über längere Zeit her gesehen. Ja. Aber das ist jetzt in Sizilien zum Beispiel nicht mehr üblich, dass man das macht. Aber was auch noch üblich ist, dass man nachher so ein paar Tage lang hat man den gar nicht gekocht, zum Beispiel. Und dann ist einem das Essen gebracht worden.
Das ist eigentlich wie nach der Geburt. Das ist eigentlich noch interessante, ja, Parallelen, genau, die es gibt.
Genau.
Oder die Zeit, nach wo ein Kind auf die Welt kommt, oder die Zeit, wo jemand stirbt.
Genau. Und das, hat ja, und das ist ja immer auch sehr nach. Ja. Der Tod und das Leben. Und der Anfang vom Leben.
Ja. Ihr habt einen Leitfaden gemacht für Trauer und Migration. Für wer hat er den gemacht? Wer soll sich mit dem befassen?
Ja, also ich habe eine Abschlussarbeit gemacht zu diesem Thema und habe nachher für meine Kollegin, also wir haben ja nicht die Ausbildung, sind wir 20 gewesen, die Ausbildung gemacht, und dann habe ich ihnen für die Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter, falls sie jemanden hätten in einer Trauerbegleitung, die Migrationshintergrund hat, dass es einfach verschiedene, also so Aspekte gibt, die man muss wie berücksichtigen, wenn jemand eben Migrationshintergrund hat.
Ja.
Und
was sind denn das
ein paar Leitlinien, also so Punkte herauskristallisiert in dieser Arbeit. Also ein Punkt ist zum Beispiel zu fragen, wie wohl, also ist man im Gastland, jetzt ist man da wohl, ist man angekommen oder ist man im Provisorium? Also jetzt zum Beispiel dann, wo meine Eltern sind in den 60er Jahren, im 60er. Und für sie war von Anfang an klar, da sind wir jetzt und da bleiben wir. Und ich bin so aufgewachsen und hatte eigentlich diesen Boden gehabt. Ich habe aber andere Kolleginnen oder auch für Bekanntschaft, Verwandtschaft, wo sie geheissen, ja weisst, so 3-4 Jahre, dann gehen wir wieder. Und das immer wieder. Und das gibt so einen labilen Boden.
Ja.
Und entsprechend, und das gibt zum Beispiel bei den Leuten, gibt es die sogenannten psychosomatischen Erkrankungen, wo einfach so, die sind immer krank, man weiß nicht genau warum, und das kann ein Grund sein bei Migrantinnen und Migranten. Eben zu wissen, wie wohl ist man, oder ist man da angekommen, oder ist es ein Provisorium.
Und warum ist das wichtig für die Trauerbegleitung?
Weil die Migration selber hat, das bringt Trauer mit sich, also man muss die Heimat verlassen. Also die Frage ist natürlich auch, wie muss man die Heimat verlassen? Also muss man es flüchten wegen Krieg, Verfolgung und so? Also einfach ist das Leben bedroht. In den 60er Jahren und 70er Jahren sind natürlich, wie auch meine Eltern, sind die Leute gekommen, weil man einfach keine Arbeit hatte.
Aus wirtschaftlichen
Gründen. Und hier hat man Arbeit gefunden. Aber auch sie mussten ihre Heimat verlassen. Nicht gerade überstürzt, es war organisiert gewesen, aber sie haben die Umgebung verloren, sie haben liebe Menschen verloren, ihre Eltern und Verwandte und so, und ist nachher in die Fremde, wo man eigentlich alleine ist.
Also hat man eigentlich auch um die Heimat müssen trauern?
Also man trauert um die Leute, die man verlässt, man trauert um, also ganz banal, um das Essen, Gerüche, die Wärme zum Beispiel, jetzt die vom Süden in den Norden kommen. Also ich weiss, meine Mami hat erzählt, sie sind im Januar gekommen und dann sind sie da durch, beim Brieg, das hat ganz viel Schnee gehabt. Und die Mami hat gesagt, ach, woher führst du mich da? Ich komme da in die Hölle, was auch immer. Ja, also, aber sie war nachher glücklich gewesen, da immer. Aber ja, einfach so die Eindrücke, das ist einfach alles anders. Also gerade die, die am Meer leben, ja, das sind nachher alles Sachen, die man vermisst. Und die Frage ist aber, wenn man nachher ankommt, merkt man, ja gut, das habe ich jetzt nicht mehr, aber da habe ich dafür das und das und das.
Wir kommen schon zum zweiten Lied.
Ja.
Patent Ochsner, für immer auf dich. Warum?
Das ist für mich so eins von den Liedern, das ist nicht das einzige, aber eins von den Liedern, der Bühne Huber und seine Band, die tun, das ist wie eine also wie süße ihre Trauer verarbeiten. Und ein Ausdruck oder eine Verarbeitungsmöglichkeit ist zum Beispiel eben Lieder schreiben, Songtexte, nebst Gedicht oder Malen oder was es auch immer gibt. Mhm. Und ja, das ist so das Stück, das ich finde. Es ist ein Hommage an das Leben, aber auch an den Tod. Also es ist beides. Und ich denke, zum Leben gehört einfach auch der Tod.
Der Seele, die heute fort ist von der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt. Auf die grünen Triebe. Auf die süßen Früchte der Bäume. Auf alle grossen Pläne. Auf alle grossen Träume, auf all die, die feiern und singen, auf all die, die suchen und die vielleicht sogar finden. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben und eins auf all das, was wir nicht können haben. Ein Tor geht auf. Auf all die, die vergessen können. Auf all die, die können vergeben. Auf all die, die ein grosses Herz haben. Und die sich das nicht lassen. Auf einen grenzenlosen Himmel. Auf ein uferloses Meer. Und für immer auf dich. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle ist von der Erde auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden, auf all die Zeit, die ist vergangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
Das
Das ist der Klartext, der Aschutalk heute mit der Trauerbegleiterin, mit der Fernanda Vitello. Fernanda Vitello, warum macht ihr eigentlich diesen Beruf? Was hat euch an dem gereizt, die Trauerbegleitung?
Ihr habt es am Anfang schon erwähnt. Ich bin früher habe ich Religionsunterricht erteilt. Religionslehrerin bin ich gewesen. Und in dem Bereich, wo ich auch gearbeitet habe, da habe ich immer auch in Berührung gekommen mit dem Tod. Also ich habe mit Menschen, die mehrfach behindert sind. Auf der Wohngruppe ist immer wieder das vorgekommen, dass Menschen versterben. Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Und dann machen wir auf der Gruppe für die Gruppe Abschiedsfeiern. Und das klingt jetzt so nicht... also ich habe das einfach auch gerne gemacht. Mhm. Einfach den Menschen ins Zentrum stellen und das würdigen und einfach verabschieden. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und irgendwann ist habe ich gedacht, jetzt mache ich die Ausbildung. Schon gleich nach der Ausbildung habe ich gemerkt, so, und jetzt musst du das probieren. Weil, ja, ich finde, es ist einerseits traurig, über den Tod, und andererseits hat es mir plötzlich gedacht, das gibt so eine Lebendigkeit, wenn man sich auch mit diesem Thema befasst.
Ja.
Also, sich zu merken, ich lebe nicht unendlich, sondern es ist zwar endlich, aber ich kann das total füllen mit Leben. Also es ist irgendwie ganz lebendig geworden.
Mhm.
Und ich mache das einfach gern, weil jetzt in all diesen Kursen, die ich gegeben habe, die ich Menschen habe, begleitete Gruppen, Trauernde, ist einfach schön zu sehen, die Wandlung, die passieren kann, wo plötzlich merken, eben, die Trauer ist immer noch da, aber irgendwie zu merken, das geht weiter, sie kommen voran, sie haben etwas, können etwas mitnehmen.
Ist es nicht schwierig, nicht selber traurig zu werden, wenn man die ganze Zeit mit traurigen Menschen zu tun hat?
Also ganz, das ist ein wichtiger Punkt, den ihr ansprecht. Also es ist ganz wichtig, dass man zu sich selber schaut. Und das ist auch in der Ausbildung, ist das immer auch gesagt worden, so die sogenannte Selbstfürsorge, dass es wirklich wichtig ist, zu sich auch zu schauen und zu sagen, also nein, das mache ich jetzt nicht. Und sich abzugrenzen und immer wieder selber auch tanken. So wie mich die Trauernden auch immer sagen, es braucht auch Trauerpausen. Also, dass man sich mal gönnt, mal ist mit jemandem einen Kaffee trinken und dann mal zu lachen. Das ist, da habe ich das Gefühl, oh, jetzt tue ich das verraten.
Ja,
ich
habe ein schlechtes Gewissen.
Das ist ein schlechtes Gewissen, genau. Mhm. Und das ist aber, es ist nicht so. Mhm. Sondern es ist so wichtig, dass wir die Pausen haben, weil Trauer ist anstrengend. Und die Trauerbegleitung ist auch anstrengend.
Ja.
Und darum ist es wirklich wichtig, dass man sich die Pausen gönnt und die Quellen wieder hat.
Hat es denn auch schon Situationen gegeben, wo der müssen sagen, nein, das geht mir jetzt zu nahe, da kann ich mich wie nicht abgrenzen. Irgendetwas in dieser Situation berührt mich zu fest, ich kann das nicht machen, ich kann gar nicht helfen.
Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, weil ich bin halt noch nicht so lang jetzt auf diesem Beruf, also ich bin noch nicht so lang selbstständig. Aber es ist schon so, ich tue ja auch Trauerfeiern gestalten. Mhm. Und es gibt schon Trauerfeiern, die mich mehr berühren als andere. Und das, ja. Aber ich denke, wichtig ist, das macht ja an und für sich nichts. Wichtig ist einfach, das zu merken und auch zu merken, was ist denn meins, was ist mein Teil. Und dass ich das probiere, möglichst bei mir zu behalten und nicht über zu geben. Also,
ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es berührt einem, also mich berührt es eigentlich, jede Geschichte berührt mich. Ja. Aber ich muss gleich halt auch die professionelle Distanz zu behalten, weil sonst bin ich keine Hilfe.
Eben, genau.
Weil ja. Ich sollte mitfühlen, aber nicht, ich darf nicht mitleiden.
Ja.
Das ist so der Unterschied. Man darf nicht mitleiden, weil mitleiden, das nützt nichts.
Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, dass eben oft in der Gesellschaft so ein bisschen der Tenor ist, hey, das geht jetzt aber kein Belang, jetzt sollte es doch langsam besser gehen und willst du jetzt nicht mal wieder tanzen, hat er das Beispiel genommen. Und so. Es gibt aber auch das andere, und ich habe mich selber auch schon dabei ertappt, zum Beispiel
Erst habe ich gelesen, dass einer von diesen freigelassenen israelischen Geiseln, der seine ganze Familie verloren hat, also die Frau und die drei Kinder, glaube ich, nach kurzer Zeit schon wieder eine Beziehung ist eingegangen. Mein erster Reflex war, wie so gesehen, das ist jetzt aber keiner schnell gegangen.
Mhm. Ja.
Aber eigentlich ist ja das wie auch, das kann man ja nicht wie verallgemeinern, wie lange das jemand soll, in Anführungs- und Schlusszeichen, allein sein, oder?
Nein, aber das ist wie nicht definiert, wo ich denke, man muss einfach auch wirklich weiterleben. Und bei denen geht es nach so und so manchen Monaten schon. Und andere brauchen einfach Jahre. Aber man muss wie weiterleben. Und ich glaube, der Mann wird seine Familie weiterhin in seinem Herz haben. Mhm. Die kann er ja nicht einfach auslöschen. Aber es muss weitergehen. Also es ist ein Müssen und ein Dürfen. So.
Ja.
Also ich habe eine schöne Geschichte mal gehört vor kurzem, wo es einfach heisst, man soll, wenn man traurig ist, soll man im Herz wie zwei Zimmer einrichten. Eins für die Trauer, ein Zimmer, und eins für die Freude. Und wenn die Trauer kommt, dann machst du das Zimmerli auf von der Trauer. Und wenn die Freude kommt, dann machst du das Zimmerli auf von der Freude und lass sie rein, die Freude. Und dann so am Schluss so, und übrigens, der Toten ist es eigentlich Wöller im Zimmer von der Freude. Also, so nachher so zu sehen, oder also auch so die Perspektive, sich zu fragen, ja, hat jetzt die Person wirklich Freude, wenn ich jetzt immer traurig bin? Das, ich glaube, ja, wenn man sich mal das so überlegt, dass also man darf und soll weiterleben. Mhm. Und die Trauer wird wegen dem nicht kleiner, sondern es ist so ein Tennisball in einem Glas. Zuerst ist es ein Comfy-Glas und dann tut das, der Tennisball wirklich das ganze Glas ausfüllen. Und dann hat man das Gefühl, ich lebe fast nicht, ich habe keinen Schnauf mehr. Und mit der Zeit wird es aber so ein grosses Wegglas. Und der Tennisball ist immer noch drin, aber drumherum gibt es mehr Luft. Das ist so ein bisschen ein Bild von, wie die Trauer sich wandelt.
Ihr redet viel mit Metaphern reden. Habt ihr das auch schon als Kind gemacht? Also habt ihr gerne Sachen erzählt, auch bildlich irgendwie in Wort gefasst?
Ja, das ist halt auch ein bisschen von meinem Beruf her so. Und ich habe das Gefühl, es nützt auch, also es hilft einem auch, also denen, die zuhören oder mit denen, die ich rede, es hilft einfach auch, möglichst bildlich und nicht so theoretisch zu erzählen.
Ja. Ihr seid in Biel aufgewachsen, ihr seid auch hier auf die Welt gekommen, eben als Kind von Sizilianern. Was hat ihr für eine Kindheit gehabt in Biel?
Meine Kindheit ist, also jetzt rein von Familie her, ist sehr glücklich. Also ich habe liebevolle Eltern und noch eine Schwester habe ich. Und wir sind ja einfach eine Familie, ja, einfach normal. Aber was auch ganz wichtig ist, wir sind nicht aufgefallen. Ich bin 65 geboren, 1965. Und das war schon eine schwierige, also so eine Zeit gewesen, wir haben nicht dürfen auffallen. Mhm. Und meine Eltern haben sich ganz fest angepasst.
Also sehr assimiliert.
Sehr, sehr. Und wir waren eben immer ruhig gewesen und ja nicht und so. Einfach nicht auffallen. Und das war nicht immer nur einfach gewesen. Aber durch das haben wir aber auch nie ein Problem gehabt.
Ja,
ja, also es ist beides, aber
ich habe es richtig verstanden. Eure Eltern ehrlich, das Italienische, oder es gibt ja wie, und ich weiss das auch aus eigener Erfahrung, auch aus meinem Umfeld, es gibt Familien, und das hat vielleicht auch damit zu tun, eben die Leute, die sagen, ja, wir bleiben jetzt, aber wir gehen dann wieder heim. Dass sie wie probieren, das Italien hier zu behalten. Also, man sieht das ja zum Teil auch, dass die älteren Frauen zwar seit 30, 40 Jahren in der Schweiz, aber kaum eine Landessprache, also Deutsch oder Französisch, Italienisch auch schon, beherrschen, oder? Und immer Übersetzung brauchen von den Kindern oder von den Enkeln. Das haben eure Eltern in dem Sinn nicht gemacht. Sie haben wirklich, also sie sind wirklich hier angekommen und haben euch in die Schweiz hineingeboren und sind so aufgewachsen.
Also sie sind angekommen hier, aber ihnen ist es ganz wichtig gewesen, dass wir dann schon Italienerinnen sind und Italiener. Also das heisst, daheim, zumindest beim Essen am Mittag und am Abend, haben wir Italienisch reden. Das ist also ganz wichtig gewesen, weil mein Vater hat gesagt, also eine Italienerin, die nicht Italienisch kann, das ist also peinlich.
Ja.
Und dann haben wir also jetzt bin ich dankbar, dass ich Italienisch kann. Aber das ist so streng gewesen und es ist noch heute so, wenn ich heimgegangen, das ist Italien. Das ist schon, aber nicht, dass traditionellen, mit sizilianischen Fahnen und so überhaupt nicht. Das nicht. Also so, so die nationalen Sachen, die sind nicht. Das bin ich eigentlich noch froh. Aber es ist ganz klar Italien daheim.
Ja.
Und mit der Schwester haben wir natürlich aber immer Deutsch geredet, weil das ist, ja, wir sind die deutsche Schule beide, das, ja. Man hätte ja dann auch müssen. Und das ist aber eigentlich auch gut gewesen. Und also für meine Eltern ist klar gewesen, ja, die leben jetzt, wir sind jetzt da und
also man hat auch nicht so die wie soll ich sagen, die moralischen Ansprüche gehabt, wie, oder Sizilien ist oft, vor allem eben vielleicht in der Generation von euren Eltern, wo sehr auch Mädchen haben müssen, ja, ein gewisses ist, Bild entsprechen.
Es ist oder? Schon ein bisschen streng gewesen, ich bin schon ein bisschen streng erzogen worden. Also es ist schon nicht nur einfach gewesen.
Ja.
Aber ja, ich habe es überlebt.
Und Bildung ist offenbar wichtig.
Aber Bildung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Also das haben meine Eltern wirklich alles gegeben, dass wir beide studiert. Also das ist total wichtig für sie, dass wir da nachher einen guten Beruf haben und ein gutes Leben.
Es hat in Biel eine Zeit gegeben, wo Italienerinnen und Italiener sind, schlecht behandelt worden. Es hat Lokal gegeben, wo es heisst, Italiener dürfen nicht hier rein. Ja. Meine Mutter, die mit einem Italiener verheiratet war, also die haben kaum eine Wohnung gefunden, vor 50, 60 Jahren. Ja. Habt ihr das auch erlebt? Gewisser Rassismus?
Ja, das habe ich erlebt. Diskriminierung einfach so als Kind. Und ich habe vor kurzem überlegt, ja, ich denke so, ab der Zeit, als ich nachher im Gymer war, hat es nachher aufhören. Mhm. Weil, ja, ich habe dann plötzlich auch gemerkt, ich als Ausländerin, ich bin im Gymer, also ich bin jemand, also es ist irgendwie so, dort hat es sich dann ein bisschen gelegt, aber als Kind und Jugendliche so bis 12, so, das ist, aber es war auch eine schwierige Zeit gewesen dann. Klar. In den 70er Jahren ist aber auch mit dieser ganzen Schwarzenbach-Initiative und so. Und das ist vielleicht auch noch, für das, noch zurückzukommen zu Trauer und Migration, also Erfahrungen von Diskriminierung. Das ist auch ein grosser Teil an Trauer. Das muss man auch, also muss man. Das ist auch Trauerarbeit. Oder das lohnt sich auch, das anzuschauen, wenn man darunter leidet.
Noch eine letzte Frage. Wenn man Trauerbegleiterin ist, kann man auch mit der eigenen Trauer besser umgehen oder?
Das ist eine gute Frage. Man kann gewisse Sachen einordnen. Besser. Weil man einfach gewisse Sachen von Theorie weiss. Und, ja. Aber, wenn nachher jemand stirbt, also jetzt, mein Vater, der vor kurzem verstorben ist, also ich habe nicht gewusst, wie ich dann würde reagieren. Das weiss man nicht. Und das hat mich halt auch durchgekudelt.
Ja.
Und ja, das, weil ich halt nicht nur Trauerbegleiterin bin, ich bin auch einfach mehr. Ich bin Fernanda Vitello, die Mensch ist. Und wir überkommen auch Emotionen. Mhm. Aber ja, eben gewisse Sachen, wenn ich es dann reflektiere, kann ich es einordnen vielleicht, aber die Gefühle sind gleich da.
Sizilien ist auch das letzte Lied, das ihr habt mitgenommen habt, von einem Sizilianer, von Pippo Pollina, Caminando. Warum?
Ja, das ist also schon nur das Wort, Caminando, das heisst gehend. Also einfach immer weitergehen und Neues ausprobieren. Er selber ist auch von Sizilien hier in die Schweiz gekommen und als Strassenmusiker zuerst. Und auch er hat die Erfahrung gemacht, dass er im Gehen sich weiterentwickelt und ich auch und eigentlich wir Menschen alle im Gehen können wir uns weiterentwickeln.
Fernanda Vitello, merci für das schöne Gespräch.
Danke auch für die Einladung. Merci vielmals.
Tra un fiume che muore e la gente distratta, soltanto l'odore della strada rifatta. Venite bambini, comprate il torrone, comprate i nastrini per il Natale di Cianone. E ne un cigno di ghiaccio attraversa i miei pensieri, ma non trovo
avevi il coraggio di parlargli di ieri. Un sorriso di acrilico nei suoi occhi indifferenti. Vorrei essere più cinico, augurargli un mal di denti. Camminando, camminando troverai la tua strada. Sarà come la volevi e non è poi lontana. Camminando, camminando scoprirai d'essere un uomo. Forse non sarà domani, ma di certo avrà luogo. Camminando, camminando avrai freddo alle mani. Ed allora metti guanti ed affronta il domani. Ed allora metti guanti ed affronta il domani. Il telefono squilla, c'ho la barba da fare. Dovrei uscire ma non ho voglia di annoiarmi e di annoiare. Questo mondo di pazzi cercherò di salvare. Tra missili e razzi il bisogno di amare. Ed io penso a mia madre e con lei i suoi sorrisi. Mi vedeva dottore nei suoi sogni ormai in crisi. Ed io penso alle sue carezze, al suo pianto sarà. Quando venne il giorno triste cui me ne sono andato. Camminando, camminando troverai la tua strada. Sarà come la volevi e non è poi. Certo avrà luogo. Camminando, camminando avrai freddo alle mani. Ed allora metti guanti ed affronta il domani. Ed allora metti guanti ed affronta il domani.
Text, der Aschur Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow! Mehr unter dlc-lies.ch.